SWOT Inside, der Business Podcast. Reden, wirken, sehen. Wo aus Gedanken Synergien werden.
Willkommen zur heutigen Ausgabe des SWOT Inside Podcast, wo wir uns gegenseitig kennenlernen in der Software Allianz. Und ich freue mich riesig, heute Hendrik hier zu haben. Und wie immer starten wir mit einer der schwierigsten Fragen, nämlich Hendrik, ja. Wer bist du eigentlich?
Wer bin ich eigentlich? Ja, ja, erstmal vielen Dank, dass ich an diesem Format teilnehmen darf. Ja, wer bin ich eigentlich? Hendrik Hoppan. Ich komme südlich von Frankfurt aus dem schönen Dreieich. Im Hintergrund, wenn man das Bild sehen würde, würde man unsere sehen. Das war die erste oder Erhebung in einem großen Waldgebiet südlich von Frankfurt. Da komme ich weg. Und bin auch nach 54 Jahren immer noch hier. Es ist also doch ein sehr schöner Fleck. Ja, was treibt mich um? Was macht mich? Ich bin von Haus aus jemand, der medienaffin ist. Ich war immer schon als Kind fasziniert von dem Einfluss der Medien. Noch lange, mit den 54 kann man das ja sagen, noch lange bevor es Social Media gab, hat mich das immer fasziniert, wie die Medien, was die Medien treiben, wie die Medien mit Menschen umgehen, was die Medien mit Menschen machen. Und jetzt in den jüngeren Tagen natürlich auch immer mehr, was für Fehlleitungen durch die Medien entstehen. Und das treibt mich eigentlich mein ganzes Leben, mein ganzes Berufsleben auch. Und das ist so ein bisschen das, was mich dann irgendwann zwangsläufig auch in Richtung der Softwareentwicklung oder Softwaregestaltung getrieben hat.
Hast du dich mit der Auseinandersetzung mit Medien auch mit so Medientheoretikern wie Marshall McLuhan auseinandergesetzt?
Ja, also ich habe so ein bisschen, ein Stück weit schon. Ich habe am Anfang halt, wie das so ist, wollte ich Journalist werden, wollte die Wahrheit schreiben. Okay. Und dann natürlich gesagt, das ist ja super. Und dann hat sich hier südlich von Frankfurt liegt natürlich nahe, dass man eine Banklehre macht nach dem Abitur. Und dann habe ich gesagt, ich mache ja alles, aber keine Banklehre. Und dann habe ich die Lehre als Verlagskaufmann gemacht, um dann schon mal so in diesen Medienbereich reinzuhorchen. Dann musste ich aber leider feststellen, der Journalist, der schreibt ja gar nicht, was er denkt, sondern der Journalist schreibt ja, was der Leser lesen will. Und ich war auch noch bei einem Fachverlag. Das heißt, da gab es auch noch die Anzeigenkunden, die man auch noch berücksichtigen musste. Das war dann irgendwie doch nicht so der wahre Jakob, um dann zu sehen, dass dann doch nicht funktioniert. Aber es ist schon den Einfluss der Medien, das habe ich auch in meinem Studium, ich habe auch meine Diplomarbeit über die Ökonomie des Fernsehens und so geschrieben. Also das war schon auch immer was mich weiter verfolgt hat. Und das ist schon erstaunlich und erschreckend, was da alles möglich ist.
Ja gut, ich meine, so richtig erschreckend wird es ja erst mit dem, was du jetzt tust, mit Software. Um da auch irgendwie den Bogen zu schlagen. Also wolltest du da tief einsteigen in die Höhle des Löwen sozusagen und gucken, was ist denn da im Herzen von Medien los, wenn ich dich richtig verstehe, wenn ich die Logik richtig verstehe.
Ja. Ja.
Wer Spanisch spricht, findet ja auch einen Teil deines Namens im Unternehmensnamen wieder. Wie ist das denn passiert?
Also fast. Ich meine, das ist der italienische Teil. Der Gallo ist der italienisch für Hahn.
Ah, okay. Und Gallo ist auf Spanisch auch Hahn.
Und Gallo Verde ist der grüne Hahn. Der grüne Hahn liegt. Mein Vater hat früher sein ganzes Geschäftspapier in grün, mit grüner Tinte geschrieben. Also ich habe tatsächlich die ersten Hewlett-Packard-Computer, habe ich die Tinte selbst gemischt. Das war eine riesen Sauerei, aber es musste grün sein. Das war immer ganz wichtig. Insofern war es klar, als sie dann irgendwann eine Firma gegründet haben, dass es dann der Gallo, der grüne Hahn sein musste. Mittlerweile habe ich sogar so eine kleine Firma, ein Konglomerat. Also ich habe den blauen Hahn, ich habe die Gallo Blue, ich habe die Gallo Verde und jetzt ganz seit Oktober sogar die Gallo Rosso. Also wir versuchen immer so ein bisschen im Inhalt zu bleiben. Das Italienische ist auch Teil meiner Familie. Meine bessere Hälfte ist Italienerin und fließt das immer mit ein. La Dolce Vita, ich finde das Italienische, das fehlt uns Deutschen auch tatsächlich. Ich genieße das sehr, dass die Italiener einfach eine andere Art haben, mit der Lebenssituation umzugehen als wir Deutschen. Ja. Der italienische deutsche Vita, das ist einfach, das ist genau eins. Wenn ich in Italien im Urlaub bin, und da muss ich natürlich einmal im Jahr hin, das geht ja gar nicht anders bei meiner Frau, das ist einfach was anderes. Die sind irgendwie nicht so wie wir Deutschen, das ist irgendwie anders.
Okay, jetzt ergibt Sinn. Ich hatte das als Spanisch interpretiert, weil meine gute Hälfte Costa Ricanerin ist. Und
Okay.
Gallo Verde ist letzten Endes genau das Gleiche in Spanisch. Aber Rosso und ja, Blue ist ja auch nicht italienisch, ne? Oder ist Blue italienisch für
Doch,
Blau?
doch, BLU.
Ah,
Also,
okay.
wo ist der
Okay,
blaue
gut.
Haken und der
Okay, dann
blaue?
macht Sinn. Verstanden. Okay, dann warten wir noch auf einen ganzen Regenbogen an italienischen Hennen, die aus deiner Richtung kommen.
Ich kann so viel verraten,
Und
weil United Domains noch die ein oder andere Farbe
da
enthält.
können wir ja mal was einen Reverse-Lookup bauen. Okay, und also du hast ja schon einen Hinweis gegeben, dein Vater war ganz gut im Branding, ganz offensichtlich. Und wenn er immer alles mit Grünen geschrieben hat, und ich gehe davon aus, dass er dir auch was davon mitgegeben hat. Und ich verstehe Branding als mehr als nur sich einen Anstrich zu geben, um in einem Farbenbild zu bleiben, sondern das fußt ja auf Werten. Wenn man ordentliche Werte für sich klärt und formuliert, dann kann man daraus auch eine stabile Marke bauen. Was ist das denn so? Was wäre denn so ein paar grundsätzliche Dinge, die Hahn-Familie ausmacht, die du mal beschreiben kannst?
Ja, die Farbenlehre, da erwischt mich, ich habe ein hessisches Abitur, deswegen ist es natürlich ein bisschen schwierig, die mit den theoretischen Details, aber was ich mit den Farben schon auch symbolisieren möchte, ist einfach eine Offenheit, eine Vielschichtigkeit, um da nicht in irgendeiner Form unter eigenen Namen aufzutreten, sondern mir war es immer wichtig, dass wenn ich irgendwann mal mich selbstständig mache, dass ich mit einem Firmennamen habe, der jetzt nicht Hendrik Hoppan GmbH heißt, sondern also dann einfach um eine gewisse Offenheit dazulassen. Das ist mir immer wichtig. Und das ist und auch Transparenz. Und die Farbenlehre, gut, die hat sich ein Stück weit ergeben, der Gallo Blue, also der blaue Hahn. Das war der Situation geschuldet, dass ich damals zu der Zeit einen französischen Freund und Geschäftspartner hatte. Und dann war natürlich naheliegend, dass dann der gallische Hahn, der ja nun bekanntermaßen blau ist, dass wir dann halt eben mit der Gallo Blue an den
Ja,
Start.
klar.
Auch wenn es die Freundschaft und den Geschäftspartner nicht mehr gibt, ist zumindest der Name geblieben. Ja, also da kommt das
Okay,
Gallo
also
Blue, die Farbwahl.
Offenheit und Vielschichtigkeit ist auf jeden Fall schon mal ein Wert, den ich höre.
Ja.
Was macht euch sonst noch so aus? Also wenn du dir Kandidaten für Jobs anguckst, was wäre wichtig für dich, was die mitbringen, so an Wertegerüst, damit sie ein Teil davon sein können?
Da muss ich ein Stück weit ausholen, damit du wieder Verbindung hast. Also die Gallo Blue war die erste Firma, wie besagt,
Ja.
Franz Geschäftspartner. Dann habe ich im Zuge eines Projektes bin ich auf einen Entwickler gestoßen, der anders war als die anderen, die ich bisher vorher kannte. Das war einfach einer, der mitgedacht hat. Ne? Normal, also das ist
Oh.
jetzt böse gesagt den Entwicklern gegenüber. Ich bin ja nur ein Schnacker und kein Schrauber, aber das war halt einfach so eine. Man kennt das, man baut hier architektonisch, man baut ein Haus und dann steht man vor dem Haus und dann sagt er, wo ist die Tür? Und dann heißt es ja, die stand nicht im Lastenheft. Und er ist da komplett anders. Das macht es natürlich auch anstrengend. Er ist wie jeder Entwickler auch eine entsprechende Diva. Aber es ist halt einfach sehr, sehr schön, weil man halt einfach sieht, dass man sich, egal welches Thema es ist, man kann mit ihm drüber reden und er kommt sofort mit Ideen und mit Lösungsansätzen. Und das beschreibt auch so ein bisschen das, was wir wollen. Das heißt, wir möchten gerne eine Software-Boutique oder wie immer man das nennen will sein, die halt eben abseits von der Stange besondere Sachen macht, die jetzt so nicht ohne weiteres funktionieren. Und ich möchte dem Kunden nicht verkaufen, die Software XY, sondern ich möchte sagen, Kunde, was willst du eigentlich haben? Und dann bauen wir das genau so, wie du es willst. Das ist natürlich aber auch am Ende das Problem, weil der viele Kunden, das weißt du auch, wissen eigentlich gar nicht, was sie wollen. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die wir immer haben. Wie kitzel ich aus dem Kunden raus, was willst du eigentlich? Und dann können wir dir halt auch die bestmögliche Lösung dafür bauen.
Okay, das heißt also Offenheit und Diversität, die dann dazu führt, dass ihr auf komplexe Herausforderungen reagieren könnt und die bedienen könnt. Für mich würde jetzt noch Zuhören dazugehören, weil du sagst, man muss das verstehen, was der Kunde da eigentlich will. Oder wie du sagst, kitzeln. Also würdest du kitzeln als einen Wert betrachten oder wie sieht die Säule aus?
Ja, es ist tatsächlich ein Stück weit in Kitzeln, das passt, das trifft es schon ganz gut, weil man muss zuhören, man muss halt auch verstehen. Und ich nehme für mich so ein bisschen Anspruch, dass ich eine ziemlich schnelle Auffassungsgabe habe und sehe, was es sein könnte. Aber dann muss es ja verprobt werden, ob es das auch wirklich ist. Und ich finde es immer ganz spannend, auch in Projekte reinzugehen, auch jetzt so in der Projektleitung, die ich so noch gar nicht gemacht habe, einfach nur mal, um zu gucken, so würde ich es jetzt angehen, obwohl ich jetzt noch nie sowas gemacht habe, aber dann gucke ich mir das halt an und dann sagt der Kunde entweder um Gottes Willen oder er sagt, aha, so aus dem Blickwinkel habe ich es noch gar nicht gesehen und dann kommt man in dieses Gespräch rein. Also das ist schon so ein bisschen Kitzeln, Zuhören, ne, Schnur geben, Schnur nehmen, um halt einfach rauszufinden, wo soll es denn eigentlich hingehen? Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du da besitzt beim Kunden und das war auch immer für mich im Prinzip der Trigger, wo ich irgendwann den Sprung gemacht habe vom Angestelltensein in die Selbstständigkeit, weil ich es einfach leid war, dass mir jemand erklärt, wie es ist, wo ich wusste, dass es anders ist. Und das war, so ist es in der jetzt als Selbstständiger kann man halt immer sagen, also ich kann dir nur empfehlen, es so zu machen. Lieber Kunde, wenn du es anders haben willst, dann bauen wir es dir halt auch. Aber ich habe dir vorher gesagt, so, aber da muss ich nicht drum kämpfen, sondern ich schlage dir vor, so würde ich es machen. Ja, im Idealfall treffen wir uns da. Wenn du jetzt aber darauf bestehst, es anders zu haben, dann kriegst du es halt eben so, wie du es haben willst, weil du bist am Ende der Kunde.
Verstehe. Und um das tun zu können, also das meine ich mit einem Kunden so zu sprechen, also dem auch zu sagen, okay, wir glauben nicht daran, was du willst, aber im Zweifel bauen wir es halt trotzdem. Und um sich auf Dinge einzulassen, von denen man noch nicht so viel Ahnung hat, da braucht man ja irgendwie eine Substanz, auf der man stehen kann, einen Mut, der sich ja in irgendwas begründet. Woher kommt der bei euch? Wie konstruiert ihr
Also,
den notwendigen Mut?
ja, ich hätte jetzt fast gesagt, gesunder Menschenverstand, einfach nur verstehen, einfach wie es laufen könnte. Natürlich auch, wenn man ähnliche Projekte, vergleichbare Projekte schon mal gemacht hat, sieht man natürlich auch die Erfahrung daraus und sieht da, also beim Kunden X ging es so, lieber Kunde Y auch so probieren oder halt auch ganz bewusst, da ging es schief und deswegen machen wir es jetzt hier bei euch anders. Es ist natürlich ein Stück weit eine Erfahrung. Ich mache das jetzt seit 25 Jahren. Mein Geschäftspartner, das war noch so zu der Zeit in der Schule, als es Informatik in der Schule gab, dass er dem Lehrer erklärt hat, was der Lehrer in der nächsten Stunde erzählen muss, weil er das auch schon alles wusste im Gegensatz zum Lehrer. Und da kommt er halt her und deswegen ist es halt einfach, fußen wir auf einem sehr breiten Erfahrungsschatz und sind halt neugierig. Ich glaube, die Neugierigkeit ist auch noch was, weil wir probieren halt immer wieder neue Sachen aus. Ich habe immer das herrlich, wenn ich zum Kunden gehe und mein Geschäftspartner ist nicht dabei und dann verkaufe ich dem Kunden irgendwas und verkaufe ihm irgendeinen Stack, den wir jetzt verwenden und dann komme ich an und dann sage ich, ja super, machen wir genau so. Komm mal, aber wir nehmen nicht mehr den Stack, weil gestern Abend konnte ich nicht schlafen und da habe ich das und das gesehen und das müssen wir unbedingt mal ausprobieren und deswegen nehmen wir jetzt das. Das ist eben genau das, was mir auch wichtig ist. Du hast vorhin, da sind wir drüber weggegangen, auch gefragt, was müsste ein Mitarbeiter, der hier bei uns was machen, der muss auf jeden Fall neugierig sein. Und der muss Bock haben, neue Sachen zu machen und sich nicht darauf einzulassen, dass wir hier eine Verwaltungsarbeit machen, weil Verwaltung, das tun wir nicht. Das wäre mir auch zu langweilig. Wir haben gerade ein bisschen einen kleinen Frühjahrsputz gemacht, will ich es mal nennen, in unserer Belegschaft und haben halt auch einfach die Leute, wenn sie halt nicht wollen, dann müssen sie halt was anderes machen. Das finde ich auch immer gut, auch mal weiterentwickeln. Und da haben wir jetzt auch bei uns von zweien getrennt, weil eben genau die wollten halt mit Ende 20 wollten die schon ihren festen Plan haben, wie es geht bis zur Rente. Und dann habe ich gesagt, nee, Jungs, das geht nicht. Da kommen bei mir die Fahrzeuge durch, ihr müsst jetzt raus, ihr müsst noch mal euch ein bisschen Wind um die Nase wehen lassen. Und wenn ihr das hier bei uns nicht wollt, dann müsst ihr halt gehen und dafür.
Okay. Um solche neugierigen Experimente, sich auf solche neugierigen Experimente einlassen zu können, muss man ja, in allen anderen Aspekten einen soliden Werkzeugkoffer dabei haben, ne? Weil nur auf neuen Experimenten kann man wahrscheinlich nichts Vertrauenswürdiges oder wirklich Stabiles bauen. Was ist denn in eurem Werkzeugkoffer, wenn ihr so loszieht?
Also wir ziehen los, wir machen in der Regel, also PHP-basierte Sachen meistens, die sind, also das Framework unseres, im Moment meines, das Framework meines Geschäftspartners ist Laravel im Moment. Das ist das, was er am meisten nutzt. Wir auch tatsächlich schon in Kontakt mit dem Erfinder oder Gründer oder wie immer man das nennen kann bei so einem Framework sind, der auch im regelmäßigen Austausch ist, um neue Features einzubauen, um das zu tun, damit wir halt einfach da immer weiterkommen. Aber wir sind nicht so, dass wir sagen, es muss jetzt dieses System sein, sondern wir sagen halt auch, wenn man partout irgendwas in Python oder sonst wie haben will, dann machen wir das entsprechend auch. Wenn können und es ist möglich ist, dann wird es immer, also Stand heute, habe heute noch nicht mit ihm gesprochen, da wird es in Richtung Laravel
Genau.
gehen.
Okay. Und an sonstigen Methoden, die dir beim Zuhören helfen, weil wenn ich dich richtig verstehe, ist es so aufgeteilt, dass du eher auf der konzeptionellen Zuhörseite bist und nicht auf der Umsetzungsseite. Da hast du ja bestimmt auch ein paar Sachen im Gepäck. Wie würdest du das beschreiben?
Ja, ich hab es im Gepäck. Ich habe auch im Corona-Jahr mir erfolgreich diese ganzen Zertifikate raufgeschafft, dass ich jetzt auch sagen kann, jetzt Prince 2 und Scrum und was weiß ich was ich noch alles, was ich in Eitel vor habe ich auch gemacht. Das habe ich schon auch alles gemacht. Ich bin aber jemand, der das Kunden individuell angeht. Also das heißt, ich höre mir das an, gucke, ist der Kunde jemand, der von sich aus reden will, dann höre ich zu, oder ist der Kunde jemand, wo ich es ihm aus der Nase ziehen muss, dann gehe ich die ganze Sache eben ein bisschen strukturierter an, indem ich halt gehen will, was das Geschäftsmodell des Kunden ist, wie das funktioniert. Und dann baue ich mir daraus dann in meinem stillen Kämmerlein im Nachgang zum Gespräch, baue ich mir das Konzept zusammen.
Ja, das mit dem Geschäftsmodell deutet ja auch in die Richtung, dass man meistens damit konfrontiert ist, dass irgendjemand glaubt, ein Stück Software zu brauchen, aber eigentlich geht es oft ganz tief in Prozesse. Und vielleicht ist das Stückchen Software, was man da glaubt zu brauchen, gar nicht die richtige Lösung, ne? Okay. Und wenn ihr, also es gibt ja immer noch sehr, sehr, sehr viel Bedarf an Software überall, weil immer noch nicht alles digitalisiert ist, aber alles digitalisiert werden will. Und in dieser riesigen Landschaft an Herausforderungen, was kitzelt euch am meisten? Also wenn ihr so guckt, wo gehen die Lichter bei euch an? Wenn jemand kommt und sagt, ich habe die Herausforderung, was wäre geil?
Ja, also im Moment ist klar, das Thema KI. Also das ist das, was uns jetzt am meisten umtreibt, weil ich persönlich glaube auch, ich halte das ganze KI-Thema für die nächste industrielle Revolution. Also ich glaube da fest, wir sind da ganz am Anfang. Im Moment ist das Problem, und das hatten wir hier auch mal, wir hatten da auch schon Entwickler, die dann einfach nicht mehr programmieren können, sondern die alles glaubten, mit ChatGPT zu entwickeln. Das funktioniert ja auch bis zu einem gewissen Teil. Blöd ist dann halt nur, wenn irgendeiner kommt und es erklärt haben will, was er da gerade programmiert hat. Und dann wird's schwierig. Und ich glaube, es gibt ja so zwei Ströme bei dem Thema KI. Das eine ist, dass die Firmen jetzt sagen, es muss alles, wir müssen jetzt künstliche Intelligenz verwenden. Und dabei brauchen sie es gar nicht. Aber sie meinen, nee, es muss aber jetzt sein, das muss jetzt KI sein. Und dann holen sie sich irgendwelche Dampfplauderer ins Unternehmen, die ihnen irgendeinen Quatsch verkaufen, wo sie unheimliches Geld versenken, eine wahnsinnige Reaktanz bei dem Thema aufbauen und dann erstmal sagen, es funktioniert ja alles nicht. Weil was ich glaube, ist im Moment, es ist ein Hilfsmittel und zwar ein sehr gutes Hilfsmittel. Aber man muss es einzusetzen wissen. Ich würde mir den Text immer auf Englisch übersetzen lassen, weil ich der Meinung oder bin, dass ich der englischen Sprache so weit mächtig bin, dass ich verstehe, was da steht. Ich würde mir das aber nie auf Rumänisch übersetzen lassen und den rumänischen Text einfach verwenden, weil ich es nicht weiß, was da steht. Und das ist eben genau das. Ich nutze die KI, um Sachen zu machen, die ich aber nachvollziehen kann. Und natürlich ist es einfacher, sich ein Buch mal kurz eine Zusammenfassung oder von einem Vertragstext die kritischen Punkte raussuchen zu lassen, als jetzt sich durch den Text durchzuwühlen. Das ist wunderbar, aber trotzdem muss man halt im Nachhinein es nachvollziehen können. Und das Hauptproblem der KI ist ja erstmal, dass die Daten nicht gescheit strukturiert sind. Und ohne die gescheiten Daten kann hinten auch nur Murks rauskommen. Da habe ich gerade die Woche Mit meiner Tochter, die studiert gerade ihren Master in Köln, haben wir gerade die habe ich versucht zu erklären, warum ChatGPT nicht rechnen kann. Ja, weil halt einfach auch, und dann habe ich gesagt, ChatGPT kann auch kein Deutsch. ChatGPT macht eine Wahrscheinlichkeitsrechnung und das ist halt einfach so gut, weil es halt so viele Werte auf einmal überprüft, dass halt der Text danach passt. Aber deswegen kann er, beherrscht er die Sprache nicht. Und genauso kann er nicht rechnen. Ja, das ist einfach, das ist, wenn ich ihm sage, kürze mir den Text auf 1000 Zeichen und dann sagt er, ich habe 1000 Zeichen gemacht und dann gucke ich nach, wie viele Zeichen es sind und dann sind es 670. Und dann sage ich ihm nochmal, warum schreibst du mir 670, sind doch 1000. Ja, stimmt, ich habe einen Fehler gemacht, aber jetzt sind es 1000. Nein, das sind es immer noch nicht. Ja, und das ist halt einfach so. Und ich glaube, dass das tatsächlich die KI was ist, was uns noch, was noch einen wahnsinnigen Impact haben wird. Und die Leute glauben jetzt, ich habe das jetzt auch hier einen Kunden, der Meinung ist, man kann ja die Leute alle, man braucht die Leute ja nicht mehr, das kann ja alles die KI machen. Ja, und das ist ein großer Schmarrn, weil erstmal brauche ich die Leute, um die Daten so aufzubereiten, dass die KI überhaupt sinnvolle Ergebnisse damit liefern kann. Und das ist ja auch keine. Als ich noch studiert habe, da hieß das noch Predictive Analytics. Das war sozusagen die höchste Kunst in BWL, irgendwelche Prognosen in die Zukunft zu machen. Und dafür ist das eine wahnsinnige Hilfe, wenn die Daten passen.
Wenn du die Projekte, die ihr gerade macht oder die ihr in der Vergangenheit gemacht habt, dir mal so vor Augen führst, was wäre eine richtig coole Applikation für AI innerhalb eines Projektes, die du dir wünschen würdest, die ihr mal umsetzen könnt?
Ja, also wir sind gerade so ein bisschen überlegen gerade in so Richtung Bildgenerierung und ne, ich habe das jetzt gesehen, was weißt du siehst, du hast ein Bild und jetzt möchte ich aber am Strand stehen und dann kann man ja das der Sache sagen und dann steht man am Strand und das sind so, das finde ich zum Beispiel, wenn man da eine Monetarisierung hinbekommt, dass man sagt, ich habe ein Bild. Und kann dieses Bild nutzen, um von diesen langweiligen Stockfotos wegzukommen, weil ich jetzt einfach Bilder von mir habe, die aber passen und ich packe sie halt in die entsprechende Umgebung rein. Das ist eine Sache, wo wir gerade am Bauen sind und prüfen sind, wie man das hinbekommt und wie vor allen Dingen auch das Geschäftsmodell dahinter dann aussehen kann, dass man damit dann halt auch eben Geld verdient. Weil ja, da kommt der BWLer in mir durch. Bei aller Kunst ist es schön, aber irgendwo muss ja auch das Ganze sich tragen und finanzieren. Also das
Das
wäre so ein
hört
Bild.
sich aber nach einem eigenen Produkt an. Das wird ein eigener Hahn, oder?
Ja, das könnte tatsächlich auch ein eigener Hahn, da hast du recht, ja, das ist it crossed my mind. Ja, wäre dann eine eigene Gesellschaft, das stimmt.
Okay. Und wenn du dich mit Kunden zu solchen Themen unterhältst, die außerhalb dessen liegen, was die sich erstmal so vorstellen, wenn sie über KI nachdenken in ihrem Unternehmen, bist du auf Offenheit oder ist das dann erstmal schwierig?
Wir hatten es eben schon mit den Italienern und mit den Deutschen. Es gibt ja auch diesen wunderbaren englischen Begriff German Angst. Ja, die Deutschen haben ja gerne vor sowas Angst und glauben, wenn wir jetzt nicht mitmachen, dann verpassen wir irgendwas. Was aber Quatsch ist, weil wenn die Daten nicht da sind, dann kann da nur Murks rauskommen und dann kommt das, was ich vorhin schon gesagt habe, dann kommt eben diese Reaktanz zum Tragen, dass es dann halt einfach gerade nicht funktioniert und das Geschäftsmodell eben nicht funktioniert. Und ich würde mir da schon ein bisschen mehr Offenheit wünschen und eben nicht, dass sie auf Deutsch gesagt auf diese Scharlatane reinfallen, die ihnen immer irgendwas erzählen, ich komme jetzt in das Unternehmen und dann baue ich euch die KI. Und dann zeigen die, manchmal kriegt man ja solche Showcases gezeigt und dann gucke ich da, sitze ich da mal so und dann sage ich, wow, jetzt verkauft er denen den Filter von Excel als neue KI. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ja, wenn der Kunde es kauft, dann freue ich mich für den, der es dem Kunden verkauft hat, aber dem Kunden hilft das natürlich überhaupt nichts, weil das mit KI nichts zu tun hat. Das ist ein Filter, den die gemeine Tabellenkalkulation auch vorher schon hatte. Und das ist so ein bisschen. Es ist schwierig tatsächlich in den Kundengesprächen, funktioniert gerne beim Bier am Abend, dass man dann halt, ob sie sich schon mal in der Richtung Gedanken gemacht haben, als dann im Termin, wo es darum geht, ich habe jetzt den Shop, der muss in die Richtung umgebaut werden, was können wir da tun? Und dann versuche ich immer zu sagen, man kann da ja schon auch mit KI irgendwas machen, wenn sie das denn wollen, ja. Und dann, ja, aber es ist immer noch diese Angst ist schon noch sehr, sehr präsent.
Wenn du jetzt dir über deinen neuen Hahn hinaus Gedanken darüber machst, wo du dich wirklich bei einem Kunden mal darüber freuen würdest, wenn er was Bestimmtes in Angriff nimmt, innerhalb dieses KI, dieser KI-Welt, wie würdest du darüber nachdenken? Also lass uns irgendein konkretes Problem nehmen, keine Ahnung, die Autoindustrie in Deutschland, die jetzt gerade gemerkt hat, dass sie schon 10 Jahre lang eigentlich tot ist. Was könnte man da zum Beispiel machen? Also irgendwie, mich interessiert so ein richtig schwieriges Beispiel, wo man mal mit KI auch so was hebeln kann, was man sonst nicht hebeln könnte.
Ja, gut, das hast du natürlich ein ganz schönes Brett genommen.
Ja, wir müssen nicht das nehmen, das war jetzt nur ein Beispiel.
zumal die ja auch das ganz, was ja noch viel schlimmer ist, sie haben es ja bewusst gemacht. Also die liebe VW hat ja ganz bewusst die Firmen auf Elektromobilität umgestellt, wissen, dass es nicht funktioniert, um sie jetzt einen Grund zu haben, die Leute freizustellen, und der Staat muss es in irgendeiner Form, weil er ja den Verbrenner verboten hat, entsprechend umsetzen. Das ist ja ein reines Politikum, das hat ja nichts mit irgendwelcher Logik zu tun. Aber deswegen ist es da, was die KI kann natürlich mit Daten, mit Vorausschauen, aber die Elektromobilität ist halt ein sehr, sehr komplexes Thema mit der ganzen Ladeinfrastruktur. Ich sagte, wenn ich durch den Norden fahre und ich sehe den Windpark und von 10 Windrädern stehen 8, weil die Leitungen nicht den Strom nicht aushalten würden, da haben wir einfach ein riesengroßes Problem uns ans Bein gebunden, wo die Industrie natürlich auch überhaupt keine, naja, ich weiß nicht, ob sie keine Lösung haben, aber sie sitzen das jetzt halt im Moment auch aus, weil so kann es ja nicht weitergehen. Also das ist ja das große Problem, was wir hier haben, ist, dass viele es ja wissen. Das weiß ich noch aus meiner Zeit, als ich bei der Telekom im Konzern gearbeitet habe und ich irgendwie mal den Chef meines Chefs vertreten musste, weil sie beide nicht da waren. Und ich saß dann in so einem Meeting und dann sitzen dann die ganzen Großkopferten und keiner redet das, was er denkt. Und so kommt mir im Moment auch die ganze Politik vor. Also die warten, ich weiß ja nicht, auf was sie warten, aber das ist so ein bisschen, oder sie haben wirklich keinen Plan. Das kann auch sein. Ja. Es ist mir nur zu einfach, also zu sagen, dass Donald Trump doof ist, das ist mir zu einfach, weil du wirst nicht Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, wenn du doof bist. Also deswegen, das ist zu einfach. Ne? Aber es ist schwierig. Also es ist schwierig. So, jetzt müssen wir den Bogen wieder zurückspinnen, dass wir ein konkretes Beispiel finden. Was
ja.
ja, also es ist ein ideales Projekt wäre wirklich, wo man den Kunden, nehmen wir Kundendaten, die man wirklich verwenden kann, um neue Produkte zu gestalten, die der Kunde oder auch die Endkunden dann halt auch wirklich auch brauchen oder auch wenn sie noch gar nicht wissen, dass sie sie brauchen, um halt einfach mit dem, was bisher geschah, das verwendet, um halt wirklich in die Zukunft wirklich konkrete Sachen für die Zukunft planen zu können und auch nicht den Fehler zu machen, das sofort als eigenes Geschäftsmodell zu sehen, weil ich glaube, das ist auch so ein Problem, was viele halt auch machen. Das fing schon damals an, als das Internet kam, ne, das Neuland von Frau Merkel, als es auf einmal da war, haben ja viele auch gedacht, das muss sofort ein eigenes Businessmodell sein. Und dann sind sie auch viele, viele kläglich gescheitert. Und stattdessen man einfach hergeht, ich habe hier ein Beispiel, bei uns hier im Rhein-Main-Gebiet gab es früher die Zeitung gibt es schon immer noch, es ist die Frankfurter Rundschau, das war die Zeitung für Jobs, für Wohnungen, für Autos. Und die Leute haben hier im Nachbarort, an der, wo die Druckerei war, haben vor der Druckerei gestanden und haben die Fahrer bestochen, damit sie in die Zeitung kriegen, damit sie als allererstes die Wohnungsanzeigen sehen. Und als dann das Internet kam, in den 90ern, haben die gedacht, sie müssen daraus ein eigenes Geschäftsmodell machen. Statt dass sie einfach hergegangen wären, haben gesagt, hey, wenn du es print buchst, dann ist es online auch verfügbar. Thema erledigt. Nein, es muss ein eigenes Geschäftsmodell sein. Oder nein, das wird gar nichts. Ich glaube an das Pferd, das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Und dann bums, weg. Und genau das ist so ein bisschen das, was ich glaube, was jetzt mit der KI auch passieren wird, wenn die Leute es kategorisch ablehnen. Aber sie müssen halt auch den Sachen Zeit geben, dass man mit den Daten erstmal arbeiten kann. Und dann halt dann ein fließender Übergang in die KI. Aber es ist nicht am Anfang so ein den Hokuspokus, den man erwarten würde, der kommt später. Der ist am Anfang, geht es erstmal nur um Handwerk und die Kunst kommt danach.
Okay, also wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du sowas wie, ihr habt einen Wert im Unternehmen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Dieser Wert besteht aus Daten. Und wir wissen jetzt noch nicht so genau, was man mit diesen Daten alles antreiben kann. Ja, es ist aber genau wie man vor 100 Jahren noch kein Porsche direkt gebaut hat, mit dem man mit Öl angetrieben hat, hat man erstmal so ein T-Modell gebaut, ne? Nach heutigen Maßstäben halb funktionierendes Auto, um sich dann da langsam ranzurobben. Ne? Ja. Und die Software in dem Bild ist letzten Endes der Motor, der aus dem rohen Öl etwas Verwertbares macht. Und was das aber genau sein wird, kann man jetzt noch nicht sagen.
Ja.
Und jemand, der sich darauf einlässt, das wäre toll. Was letzten Endes auch die Frage für mich öffnet, was wünschst du dir denn? Oder was wünscht ihr euch? Wenn ich mir das Feld da draußen ansehe, ich meine, das ist gerade riesengroß, was du gerade beschrieben hast, die Möglichkeiten, die man mit den verschiedenen Datenpools in den verschiedenen Organisationen und sonst wo aufbauen kann, zeigt ja auf eine ganz andere Art von Welt, als wir es heute so kennen. Und wenn du mal so ein, ist ja bald Weihnachten, so ein Wunschkonzert aufmachen könntest, was wünscht ihr euch von der Welt?
Als erstes kam mir gerade das Wort Technologieoffenheit, aber das ist ja extrem, extrem negativ behaftet gerade von unseren Herren Politikern. Aber was ich damit meine ist, Offenheit, also dann lassen wir die Technologie weg. Einfach eine Offenheit, dass man einfach sagt, lass uns mal Dinge ausprobieren, lass uns mal auch bewusst mal Fehler machen, einfach mal schauen, ob das in die Richtung geht und dann holen wir uns da eine blutige Nase und dann lernen wir daraus und machen es beim nächsten Mal richtig und nicht von vornherein mit diesem Druck an die Sache rangehen, weil da sind wir wieder bei unseren Deutschen, ne? Wenn du hier in Deutschland in eine Firma gründest dann, und du möchtest einen Kredit haben, dann fangen sie dir an in den Businessplan und wann der Hockeystick eintritt und jeder, der mal BWL zwei Vorlesung gehört hat, hat verstanden, dass der Hockeystick immer erst im Nachhinein zu sehen ist und man nicht weiß, wann er kommt. Ja, wenn er kommt. Ne? Ich habe einen Freund, der ist Fachanwalt für Insolvenzrecht, der sagt immer zu mir, Hendrik, ich sehe bei jedem Business Case den Hockeystick, das ist einfach nur, du musst das Blatt Papier drehen. Ja, so, also deswegen, das ist halt das und das, also die Offenheit, das würde ich mir wünschen, dass man einfach mal, lass uns doch mal Sachen ausprobieren, lass uns einfach, gib uns mal ein bisschen Spielgeld und lass uns mal ausprobieren, in welcher Richtung wir was anderes machen können und eben nicht dieses, das hat schon immer so funktioniert, weil das funktioniert halt nicht mehr und wir können halt auch, wenn wir jetzt global und uns die Probleme unserer Gesellschaft anschauen, Stichwort Klimawandel, wir können halt nicht hier das sagen, wir möchten jetzt hier gerne in Deutschland oder von mir aus noch hier noch weiter runtergebrochen im Rhein-Main-Gebiet oder jetzt in Hamburg, da gibt es ja jetzt, die erreichen die Klimaziele früher, das ist doch alles auf dem Blatt Papier gerechnet, das ist doch alles nur, das funktioniert doch so nicht, sondern das funktioniert doch nur, wenn wir alle zusammen an die Sache glauben, auch alle zusammen an einem Strang ziehen und das funktioniert im Kleinen auch nur mit Offenheit und nicht mit, nee, wir haben es bisher immer so gemacht und wir machen es auch nächstes Jahr wieder so. Das wird nicht mehr funktionieren und das geht halt, das wird immer schneller, weil ich merke das auch oft, du hast ja immer so einen Kickpunkt und wenn der erreicht ist, dann kippt es um und dann geht es ratzfatz am Anfang, winden sie sich alle, ach nee, brauche ich nicht und es geht auch noch ein Jahr ohne und dann auf einmal kippt es um und dann geht das andere gar nicht mehr und das ist schon, das wird immer mehr passieren. Und deswegen diese Offenheit einfach wünschen.
Ich höre da etwas, was John Verwecke, der ist Coxide-Professor an der Universität in Toronto, mal sehr schön beschrieben hat, nämlich, dass Spielen eine wirklich essentielle Kulturtechnik ist. Denn wenn man noch nicht weiß, wie es geht, dann muss man das ausprobieren. Und vor allem muss man es ausprobieren können, wenn die Entscheidung sehr folgen, sehr viele Folgen haben wird. Ne? Also ob man sich auf eine Beziehung, sein Beispiel ist das immer, ob man sich auf eine Beziehung mit jemandem einlässt, kann man gut ausprobieren, wenn man mal einfach einen Monat mit der Person verreist.
Ja.
Ja, dann hat man so eine Art Extremsituation und kann mal Beziehung spielen unter erschwerten Verhältnissen und rausfinden, ob man denn ein paar Jahre oder ein Leben mit der Person hinbekommen kann. Ja, und das ist eine spielerische Annäherung an die Frage, will ich mit der Person mein Leben verbringen? Und die Frage wäre jetzt, und das höre ich bei dir, dass man sagt, okay, wir haben exponentielle Herausforderungen, aber auch exponentielle Möglichkeiten. Und das macht die Entscheidungen, die wir heute treffen, schwerwiegend. Und die klügste Art und Weise, damit umzugehen, ist zu spielen, auszuprobieren. Und dafür braucht man Offenheit.
Genau.
Verstehe ich das richtig?
Genau.
Ja, cool.
Man muss einfach es ist auch Mut. Man muss auch den Mut haben, auch mal in die falsche Richtung zu gehen. Und nicht von vorne überlegen, na, weil wenn ich jetzt da lange laufe, dann könnte ich mir die Füße nass machen, dann bleibe ich lieber stehen. Das ist ja eben, das ist das Problem. Also einfach mal probieren.
Einfach mal probieren.
Ja.
Hendrik, es hat total Spaß gemacht, heute mit dir hier zu spielen.
Okay.
Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht unser letztes Playdate war. Also wir sehen uns wieder in diesem Sandkasten.
Okay.
Ich glaube, da können wir noch einen ganzen Fächer an Themen aufmachen.
Ist klar.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen Enthusiasmus und deinen Einsatz.